Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte.
Ja, willkommen bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Amnesty informiert ist eine Radiosendung der ehrenamtlichen Amnesty-Gruppe 8 aus Linz. Am Mikrofon begrüßt sie Sarah Walter. Anfang Mai haben wir das Glück gehabt, dass zwei indigene Aktivistinnen aus Guatemala auf Einladung des Welthauses Linz zu Besuch waren bei uns. Bei den Gästen handelt es sich um Rosario Noy-Xoyon und Mariola Vincente Xloy. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe geübt. Am 10. Mai hatten wir die Möglichkeit, gemeinsam mit Bettina Reiter vom Welthaus Linz mit ihnen ein Interview zu führen. Rosario Noy-Xoyon setzte sich mit ihrem Verein Miriam besonders für Frauenrechte ein. Wichtig, Miriam heißt sowohl der Verein als auch die junge Dame, die für uns das Interview geführt hat. Also nicht verwechseln. Mariola Vincente Xoy arbeitet für die Organisation Foundation Tierra Nuestra. Sie engagiert sich insbesondere für die Landrechte der indigenen Bevölkerung. Das Interview hören Sie heute in unserer Sendung, und zwar relativ bald. Geführt hat es eben Miriam Karlinger, eine Aktivistin von uns, von der ehrenamtlichen Gruppe Linz, ehrenamtlichen Amnesty-Gruppe Linz, dass ich es rauskriege, Entschuldigung. Das Interview wurde auf Deutsch übersetzt während des Interviews. Wir haben das hoffentlich so zusammengeschnitten, dass man gut mitkriegt, worum es geht. Neben diesem Interview, also nach dem Interview, bringen wir dann auch noch aktuelle Meldungen aus der Welt der Menschenrechte, Veranstaltungshinweise und eine neue Rubrik, auf die Sie sehr gespannt sein können. Zur Musik von heute möchte ich auch noch ein bisschen was sagen. Und zwar spiele ich zwei Stücke von Franz Ippisch, der ist geboren 1883 in Wien. Und er war ein Cellist und Komponist und er hat eine Frau mit jüdischen Wurzeln geheiratet. Und deshalb musste er vor dem Zweiten Weltkrieg wie viele andere auswandern. Und zwar hat sie ihn 1939 nach Guatemala verschlagen. Er hat dort weiter Karriere gemacht, war dort in Musikerkreisen sehr bekannt, hat unterrichtet und auch weiter komponiert. Und zwei der Musikstücke, die er komponiert hat, also schon in Guatemala war, möchte ich spielen. Und zwar eins unmittelbar jetzt vor dem Interview und eins mitten im Interview, weil das Interview relativ lang ist, als Pause. Ja, danach, im Rest der Sendung, spiele ich Musik der indigenen Bevölkerung in Guatemala. Die ist für meine Ohren etwas ungewohnt und ist aber ganz interessant zu hören. Ich fange jetzt gleich an mit dem Interview, also zuerst mit dem Musikstück und dann mit dem Interview, das die Miriam geführt hat. Dankeschön. Thank you.
Hallo, schönen Nachmittag. Mein Name ist Miriam Kalinger. Ich bin Mitglied von Amnesty International, von der Gruppe 8 aus Linz. Und Amnesty International setzt sich weltweit für die Einhaltung der Menschenrechte ein. Wir engagieren uns zum Beispiel für den Schutz vor Folter. Wir setzen uns dafür ein, dass die Todesstrafe abgeschafft wird. Wir schreiben Briefe, üben Druck aus auf Zuständige, damit Gewissensgefangene auf der ganzen Welt freigelassen werden. Und damit wir diese Ziele besser erreichen können, arbeiten wir auch immer wieder gerne mit anderen Organisationen zusammen. Und da freue ich mich sehr, dass ich heute mit Bettina Reiter vom Welthaus und mit zwei Gästen aus Guatemala die Sendung gestalten kann. Rosario Nochchoyon, da brauche ich einen Spickzettel, und Mariola Vicente Chiloch. Schön, dass ihr alle da seid. Bettina, das Welthaus ist ja Initiator dieser Sendung. Welthaus hat Mariola und Rosario eingeladen, hier zu sein. Kannst du einfach dich und deine Arbeit kurz vorstellen?
Ja, danke. Das Welthaus Linz ist die entwicklungspolitische Fachstelle der Diözese Linz. Das Welthaus gibt es aber auch in anderen Bundesländern. Und wir haben verschiedene Bildungsprojekte zu entwicklungspolitischen Themen, zu globalen Themen. Wir haben eine Mediathek, arbeiten in Schulen, in Pfarren, Gemeinden und so weiter. Und unter anderem haben wir eben dieses Projekt Begegnung mit Gästen, wo wir jedes Jahr Gäste aus verschiedensten Ländern einladen, die dann circa einen Monat bei uns sind in Österreich. Und wir versuchen, Veranstaltungen zu organisieren und Begegnungen zu ermöglichen. Begegnungen mit Expertinnen, Experten, in Schulen, mit Jugendlichen. Je nachdem, in welchem Feld die Gäste arbeiten, versuchen wir, Leute zusammenzubringen, die sich vielleicht sonst nicht treffen würden. Und das Ziel dabei ist, einfach voneinander zu lernen, sich auszutauschen, inspiriert wieder voneinander zu gehen, einmal die Perspektive zu wechseln. Unsere Gäste helfen uns ja auch immer dabei, globale Themen ganz konkret zu machen. Und ja, und meistens entdeckt man dann noch etwas, das einen verbindet, etwas, das man trotzdem trotz der Entfernungen auch gemeinsam hat. Und mit dem will ich auch das Wort schon an die Gäste übergeben und werde ab jetzt nur mehr für die Übersetzung zuständig sein.
Genau, vielen Dank dass du die Sendung heute übersetzt, vom Deutsch auf Spanisch und umgekehrt. Den ersten Teil haben wir jetzt nicht übersetzt, weil wir vor der Sendung da schon darüber gesprochen haben. Mariola, Rosario, danke, dass ihr da seid. Könnt ihr euch kurz einfach ein bisschen vorstellen?
Gracias por estar aquí. Se pueden presentar brevemente. Ja, danke auch für die Einladung. Mein Name ist Mariola Vicente Chiloch. Ich arbeite für die Fundación Tierra Nuestra. Wir setzen uns für die Rechte von indigenen Gemeinschaften ein, für bäuerliche Gemeinschaften. Und wir versuchen, sie dabei zu unterstützen, zur Ernährungssicherheit zu kommen. Wir unterstützen sie bei der Verteidigung von Land und beim Zugang zu Land.
Buenas tardes.
Mein Name ist Rosario Noch, ich bin Maya Kakchikel und ich arbeite für Miriam. Wir sind eine Organisation, die sich für die Ausbildung von Frauen einsetzt, für mehr soziale Gerechtigkeit und für ein Leben ohne Gewalt.
Und jetzt habt ihr ja da einiges mitgebracht auf den Tisch, liegt das schon? Könnt ihr uns das erklären, was ihr da mitgebracht habt?
Aquí ya han preparado la mesa. Was wir hier sehen, ist ein sehr wichtiger Teil unserer Spiritualität, unseres Reichtums, unserer Schätze. Wir sehen hier die vier Farben des Maises. Und der Mais ist einerseits ein Grundnahrungsmittel in Guatemala und andererseits hat er auch eine sehr tiefe Bedeutung für uns. Wir sehen hier also den roten Mais, der für den Sonnenaufgang steht, den schwarzen Mais, der für den Sonnenuntergang steht, aber auch das Herz der Erde und das Herz des Himmels.
El color negro, que es la caída del sol, el corazón del aire y el corazón del agua, que sí, están en los dos lados. En medio el corazón del cielo y el corazón de la madre tierra.
Also ich habe das jetzt umgedreht, das Herz der Erde, des Himmels, das Herz des Wassers und der Luft, des Windes, und das repräsentiert unsere Kosmovision. Heute sind wir in der Energie des Imosh. Also wir haben da 20 verschiedene Energien. Die haben auch immer etwas zu tun mit der Landwirtschaft. Also Imosh steht für das Wasser, für die Ruhe des Wassers auch, für Harmonie, aber auch für unsere Gedanken, für die Ruhe unserer Gedanken, dafür, dass sich unsere Gedanken in ein Gleichgewicht bringen. Und es ist auch ein Tag, wo man etwas gestalten kann.
Jetzt ist ja Guatemala reich an ganz vielfältigen Schätzen. Ihr habt uns da auch gezeigt, Spiritualität ist wichtig, die Natur, die wunderschöne Landschaft auch in Guatemala. Guatemala ist auch ein Land mit hoher Ungleichheit. Mit hoher sozialer Ungleichheit. Also es gibt auch immer wieder Amnesty-Berichte, die zeigen, dass Menschenrechtsverletzungen passieren. Menschenrechtsverteidiger zum Beispiel im Bereich Umweltschutz werden bedroht und angegriffen. Ihr arbeitet ja auch in Vereinen, in Organisationen, die sich mit Rechten, mit Frauenrechten und mit dem Recht der indigenen Bevölkerung beschäftigen. Was seht ihr so als zentrale Probleme, Herausforderungen, die Guatemala hat?
Ein zentrales Problem ist der Rassismus, und da geht es nicht nur um den alltäglichen Rassismus heute, sondern eigentlich muss man sagen, dass der Rassismus historisch gewachsen ist und auf eigentlich Guatemala auf dem Rassismus basiert, auf dieser Überlegenheit der Weißen gegenüber der indigenen Bevölkerung. Dieser Rassismus hat eine Denkweise hervorgebracht, wo es eigentlich keinen Respekt gibt gegenüber dieser kulturellen Vielfalt, die wir haben. Wir sind ein Staat, der monolinguistisch ist, wir haben ein Justizsystem, es ist alles monokulturell aufgezogen. Dieser Rassismus, der dringt ein in alle Institutionen in Guatemala, wo man diese kulturelle Vielfalt eben nicht mehr sieht. Und das ist ein Mitgrund für die großen sozialen Ungleichheiten im Land. Dieser Rassismus hat auch in der Vergangenheit dazu geführt, dass Land der indigenen Bevölkerung weggenommen wurde, und das zieht sich eigentlich bis heute durch, dieses Problem des Landraubs. Also das Problem der strukturellen Armut ist eigentlich deswegen, weil der Reichtum des Landes in den Händen von ganz wenigen ist, und der Rest der Bevölkerung, hauptsächlich die indigene Bevölkerung, ist davon ausgeschlossen. Außerdem gab es auch 36 Jahre lang einen bewaffneten Konflikt, der sicher auch ein Grund für die strukturelle Armut heute ist. Aber in diesem Konflikt hat sich auch der Rassismus manifestiert, weil auch da war das Ziel, die indigene Bevölkerung von den fruchtbaren Ländern, dort wo es Wasser und so weiter gegeben hat, zu vertreiben. Als 1996 nach dem Bürgerkrieg die Friedensverträge unterschrieben wurden, da dachte man, jetzt kommt Frieden, jetzt kommt eine neue Phase. Stattdessen ist dann eigentlich damit die Tür geöffnet worden für die Brutalität des Neoliberalismus. Und dieser Landraub geht also heute genauso weiter. Heute teilen sich die Landflächen auf den Anbau von Kaffee, von Zuckerrohr und von Palmöl auf. Und mit Hilfe von staatlicher Gewalt wird die indigene Bevölkerung vom Land vertrieben, um diese Pflanzen anzubauen. Das ist also ein Teufelskreis, der irgendwie nicht zu durchbrechen ist. Das geht immer weiter. Es gibt immer mehr Menschen, die in Armut leben, in extremer Armut leben. Die Mittelschicht wird immer weniger, und der Reichtum ist halt in den Händen von ganz wenigen. Und schließlich muss man auch sagen, dass die Institutionen durchzogen sind von Korruption, von Drogengeschäften. Das sind auch mit Probleme.
Ein
anderes Problem, das wir sehen, das auch verbunden ist mit diesem Rassismus, ist, dass Teile der Bevölkerung, vor allem die indigene Bevölkerung, vom Bildungssystem ausgeschlossen wird. Guatemala ist ein Großteil der Bevölkerung indigene Bevölkerung und wir haben keinen Zugang zur Bildung oder weniger Zugang zur Bildung von der Volksschule angefangen bis später zur Universität und das betrifft vor allem die Frauen. Dieses Problem ist auch verbunden mit dem verbreiteten Machismo, denn in Guatemala besteht eine Familie oft aus 8 bis 10 Kindern und, oder Mitgliedern und dann wird halt entschieden, wer zur Schule geschickt wird und dann sind das öfter die Burschen als die Mädchen. Bei den Mädchen denkt man, dass sie vielleicht eh verheiratet werden und die werden weniger zur Schule geschickt. Das ist auch verbunden damit, dass der Staat auch nicht wirklich Interesse daran hat, dass ins Bildungssystem investiert wird, dass es eine qualitätsvolle Bildung gibt. In Wahrheit ist es keine qualitätsvolle Bildung, es ist eher eine Bildung, wo wir viel auswendig lernen, wo es ein nettes Interesse gibt, dass wir zu kritischen Bürgern und Bürgerinnen herangezogen werden, die denken, die etwas gestalten können. Der Staat investiert also nicht ins Bildungssystem, auch nicht in die Infrastruktur. Viele Schulen sind in schlechtem Zustand, sind beschädigt. Es gibt sehr wenige höhere Schulen und so können viele Kinder oder Jugendliche nicht zur Schule gehen, weil es in der Nähe keine gibt, weil sie nur sehr weit weg zur Schule gehen könnten. Und ein weiteres Problem ist die Gewalt. Die Gewalt in Guatemala, im Speziellen auch die Gewalt gegenüber Frauen, also sexuelle Gewalt, körperliche, psychologische, ökonomische Gewalt. Das ist also mit ein Element, dass wir nicht das erreichen, was wir erreichen möchten.
Jetzt erleben wir auch immer wieder, dass Menschenrechtsverteidiger auch in Guatemala stark unterdrückt werden, sie werden bedroht. Jetzt gibt es aktuell einen Fall, wo ein Mann, der sich bei einer Organisation Callas einsetzt für die Landrechte, Rafael Maldonado, der eingeschüchtert wird aufgrund seines Engagements. Ihr beide setzt euch ein. Mariola, du hast erzählt, genau für diese Landrechte, ja, dass die indigene Bevölkerung hier auch Recht auf Land erfährt. Rosario, Frauenrechte, die Rolle der Frau stärken, Bildungsangebote schaffen. Wie erlebt ihr das? Gibt es negative Auswirkungen? Erfahrt ihr irgendwie Druck aufgrund eurer Tätigkeit?
Nosotros como Fundación Tierra Nuestra. Also
wir haben große Unterstützung von Bischof Ramazzini. Also durch diese Unterstützung ist es uns auch möglich, Teil einer Plattform zu sein, der landwirtschaftlichen Plattform. Und die hilft uns auch, unsere Rechte einzufordern beim Staat, was den Zugang zu Land betrifft. Also die Gemeinschaften, die wir begleiten, nennen wir landwirtschaftliche Gemeinschaften und nicht alle von ihnen haben schon Zugang zu Land. Manche sind mitten im Kampf um Land.
Und
der guatemaltekische Staat ist ein sehr repressiver Staat und was diesen Kampf um Land betrifft, kommt es immer wieder zu Konfrontationen mit dem Staat, mit dem Militär, weil die Menschen, um Land zu kommen, Landflächen besetzen. Und die Gemeinden schließen sich in diesem Kampf auch öfter zusammen, um ihre Rechte einzufordern. Und da gibt es einen interessanten Fall von San Pablo, San Marcos. Da fließen 3 Flüsse zusammen, treffen sich dort und dort wollte man ein Wasserkraftwerk bauen. Und da haben sich eben diese Gemeinden zusammengeschlossen, um Widerstand zu leisten. Und im Zuge dieses Widerstands ist dann einer der Leader dieser Gemeinde festgenommen worden, Fausto Sanchez. Und er war jetzt 2 Jahre im Gefängnis ohne einen wirklichen Grund.
In este momento
Mittlerweile ist dieser Mann schon freigekommen, aber er war einfach ungerecht eingesperrt, 2 Jahre lang. Und in der Begleitung solcher Menschen setzen wir uns schon auch immer wieder diesem Risiko aus. Wir haben schon auch immer wieder diese Erfahrung von Einschüchterungen, von Bedrohungen, wenn wir zum Beispiel bei Anhörungen dabei sind, wo dann auch Vertreter vom Wasserkraftwerk dabei sind. Und also es kennen schon auch Kolleginnen und Kollegen von mir. Also wenn man sich für Menschenrechte einsetzt, dann setzt man sich eigentlich automatisch immer auch dieser Gefahr von Repression aus, von psychologischem Druck vielleicht auch. Wir haben vielleicht nicht erlebt, dass wir gewaltsam irgendwie angegriffen wurden, aber immerhin setzen wir uns dafür ein, dass Frauen mehr Rechte bekommen, dass wir Zugang zum Bildungssystem bekommen, und natürlich versucht man da auch uns einzuschüchtern. Es ist auch immer wieder mit Schwierigkeiten verbunden. Sie kennen dich dann schon als Menschenrechtsverteidiger, Menschenrechtsverteidigerin. Sie wissen dann schon, dass du dich für diese Rechte einsetzt, und das bringt immer auch Angst mit sich, also immer auch Einschüchterungen und Angst davor. Immerhin gibt es ja da auch immer Familien rundherum. Also viele Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen erleben diese Angst, dass man vielleicht ins Gefängnis kommt ohne einen wirklichen Grund, und aber mit schweren Anschuldigungen.
Thank you.
trotz diesem Druck oder diesen, ja, es ist Druck, also diesen negativen Konsequenzen, die man erfahren kann, wenn man sich für verschiedene Rechte einsetzt. Was arbeitet ihr in dem Bereich? Jetzt würde mich wirklich interessieren, wo ihr sagt, wo sind so die Wirkungen von eurer Arbeit? Also wie wirkt es positiv? Und was fallen euch für Erfolge ein, wo ihr sagt, okay, die bestärken einem dann immer wieder in dem, was ihr tut in eurer Arbeit?
Also einer der Resultate, die ich da jetzt erwähnen kann, ist, wie die Jugendlichen auf unsere Arbeit reagieren. In Wirklichkeit haben Jugendliche eine sehr schwierige Lebensrealität ohne Perspektive. Und trotzdem, dass es so wenig Perspektiven gibt, ist unsere Jugend recht, recht aufgeweckt, recht stark in dem, auch ihre Rechte einzufordern, sich mit dieser Realität zu konfrontieren, sich mit dem Staat auch zu konfrontieren. Also die Jugendlichen fordern ihr Recht ein, ihr Recht auf Gesundheit, auf bessere Gesundheitsversorgung, auf Bildung. Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen und sie sind so, also sie geben mir Hoffnung, sie sind ein Teil, dass ich motiviert bin, weil ich sehe, dass sie vielleicht diesen Teufelskreis durchbrechen können, dass die nächste Generation das schaffen kann.
Hast du da noch ein Beispiel für uns? Also es ist ja oft einmal schwierig, sich vorzustellen, du sprichst von jungen Menschen. Ein Beispiel von jemandem, mit dem ihr gearbeitet habt, wo du sagst, wie den, der jetzt keine Perspektiven hat und sich trotzdem einsetzt und da langsam dann mit euch auch wieder Hoffnung findet?
Wir haben in den Workshops mit den Schülerinnen und Schülern von einem Fall erzählt von Neri und Joani. Das sind Geschwister aus einer ganz typischen indigenen Familie mit 18 Mitgliedern, die eben keinen Zugang zu Bildung haben, wo die Familie verschuldet ist. Vergessen und in dieser Trostlosigkeit oft ist dann der Ausweg eben Migration. Auch bei dieser Familie sind Teile der Familie ausgewandert. Und trotz dieser Schwierigkeiten haben die beiden teilgenommen an Kursen, an Ausbildung, wo es um den Selbstwert geht, wie man gut auf sich selber schaut, wie man sich organisieren kann, um seine politischen Rechte auch einzufordern. Wir unterstützen sie dabei, ihre Träume zu erfüllen und sie machen das mit viel Aufwand, mit vielen Schwierigkeiten, dass sie Schulbildung beginnen, dann wieder abbrechen, wieder weitermachen, dass sie sich zusammentun in der Gemeinschaft und wieder weiterkommen. Und dabei begleiten wir sie. Einer der größten Erfolge, die wir bei Miriam sehen, ist, dass mehr indigene Frauen universitäre Ausbildung anfangen und auch abschließen. Und dass, wenn man bedenkt, dass viele Universitäten, halt die staatlichen Universitäten zum Beispiel Prüfungen haben, die nicht wirklich geeignet sind für einen Großteil der Bevölkerung und dass es aber immer mehr Frauen gibt, die wirklich auch einen akademischen Titel dann haben, die vielleicht selbst auch an der Universität unterrichten. Das ist ein großer Erfolg, denke ich, und dabei unterstützen wir die Frauen. Ja, und dass diese Frauen auch zu besseren Arbeitsplätzen kommen, zu Arbeitsplätzen in verschiedenen Organisationen, aber auch in staatlichen Instanzen und dass sie ihre Arbeit mit einer anderen Vision auch ausführen, mit einer politischen Vision auch, dass sie das Gefühl haben, sie können die Realität mitgestalten von ihrem Platz aus. Ein Erfolg ist auch, dass es immer mehr zum Beispiel Abschlussarbeiten gibt, wo indigene Themen behandelt werden, wo man auch einen Schwerpunkt darauf legt, dass sich die Universitäten auch für diese Themen öffnen. Ja, und wir unterstützen ja auch Jugendliche und da freut es uns auch, dass die Jugendlichen eine Ausbildung machen und eine Arbeit finden, dass sie den Mindestlohn zumindest bekommen, dass sie ihre Ausbildung abschließen und es ist auch ein Erfolg, dass sie dabei auch ihre Rechte einfordern gegenüber dem Staat auch.
Jetzt seid ihr, glaube ich, seit 4 Wochen, habt ihr gesagt, hier in Österreich. Also was waren irgendwie so Begegnungen und Dinge, die ihr hier erfahren habt und die ihr gerne nach Guatemala mitnehmt? Und auch was sind vielleicht Dinge, die ihr jetzt hier den Menschen in Österreich noch sagen möchtet oder mitgeben möchtet?
Also ich möchte mich ein bisschen auf unsere Lernerfahrungen beziehen. Also was mich sehr beeindruckt hat, ist, wie viel Bedeutung man hier Bildung zuspricht, also von Regierungsseite und auch von den Verantwortlichen im Bildungsbereich. Was wir uns auch mitnehmen, was wir sehr bereichernd erlebt haben, war die Begegnung in Schulen mit Jugendlichen, diese Räume, wo wir uns ausgetauscht haben, wo es Diskussionen gab. Es gab sehr großes Interesse und aus dieser Reflexion, die da entstanden ist, das war wie ein Samen, der jetzt einmal gesät wurde und wer weiß, vielleicht wachsen daraus auch Früchte, dass diese Jugendlichen diese Gedanken auch weitertragen. Aber um auch etwas Kritisches anzumerken, was wir schon auch beobachtet haben, war, dass wenn man mal diese Privilegien hat, so wie eine gute Schulausbildung, dass man das dann auch gar nicht mehr so schätzt oder vergisst, was dafür an Kampf notwendig war, dass diese Privilegien jetzt auch gibt. Also so wie eine Lehrerin gesagt hat, das ist ein bisschen wie ein Buffet, aber man hat keinen Hunger. Also wir haben auch immer wieder dann versucht, die Jugendlichen darauf hinzuweisen, dass man das auch irgendwie sichtbar macht oder dass man sich wieder mal das bewusst macht, welche Privilegien das es hier gibt und dass es in anderen Teilen der Welt Menschen gibt, die diese Privilegien nicht haben. Andererseits motiviert uns das auch. Wir haben vielleicht diese Privilegien jetzt noch nicht, aber eines Tages werden wir diese Rechte auch genießen. Und wir sind heute da, auch deswegen, weil andere vor uns gekämpft haben. Und so kämpfen wir weiter, setzen wir uns weiter für unsere Rechte ein und hoffen, dass wir damit auch erfolgreich sind. Und das ist auch so eine Botschaft, die wir in den Schulen und so weiter immer wieder gelassen haben, dass wir in unserer Generation nicht vergessen sollen, welche Kämpfe schon vor uns gekämpft wurden, damit wir das was wir heute haben, auch genießen können. Und dass wir als Generation heute auch uns wieder einsetzen dafür, dass auch die Generationen nach uns davon profitieren können.
Ja, danke, vielen Dank dafür. Also danke für die wirklich spannende Begegnung mit euch, für das, dass ihr da eure Erfahrungen, eure ganze, alles, was ihr schon erlebt habt, mit uns geteilt habt. Es geht nämlich schon die Sendung dann zu Ende. Vielen Dank, es war wirklich sehr, sehr spannend. Thank you.
willkommen zurück. Das ist Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Sie haben gehört, ein langes Interview mit zwei Frauen, zwei Menschenrechtsaktivistinnen aus Guatemala. Ich muss mich verbessern. Ich habe vorher gesagt, sie setzen sich für die Rechte, was den Landraub betrifft, ein. Das ist so nicht richtig. Das hatte ich im Hinterkopf, weil wir das in Südamerika und in Mittelamerika leider oft haben, solche Fälle. Nein, die beiden setzen sich für die Verbesserungen der Lebensbedingungen ein, was mindestens genauso wichtig und genauso gut ist. Geführt hat das Interview unsere Aktivistin in Linz, Miriam Karlinger. Die beiden Damen kamen auf Einladung des Welthauses Linz nach Linz. Und die Frau Bettina Reiter vom Welthaus Linz hat die Übersetzung gemacht. Ja, das war das, was Sie jetzt gehört haben. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema, und zwar zu unserer wie immer beliebten Rubrik. Uhu.
Aktuelles.
Aktuelles. Österreich, Afghanistan. Derzeit schiebt Österreich verstärkt Menschen mit negativem Asylbescheid nach Afghanistan ab. Gleichzeitig verschlechtert sich die Sicherheitslage im Land immer mehr. Bisher haben die österreichischen Behörden argumentiert, dass die Sicherheitslage der Hauptstadt Kabul Abschiebungen dorthin erlaube. Insbesondere der schwere Anschlag vom 31. Mai 2017 zeigt jedoch einmal mehr, dass hier eine massive Verschlechterung eingetreten ist. Amnesty International lehnt die Abschiebungen nach Afghanistan aufgrund der prekären Sicherheitslage im gesamten Land strikt ab und fordert die österreichischen Behörden auf, alle weiteren Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. Entschuldigung. Immer wieder wird auch das Bestehen einer inländischen Fluchtalternative innerhalb Afghanistans hingewiesen. Tatsächlich hat sich der bewaffnete Konflikt mittlerweile über die ursprünglichen Kampfgebiete hinaus bis zur Hauptstadt Kabul ausgeweitet. Menschen können überall Opfer von Kampfhandlungen, Anschlägen und Verfolgung werden. Die Sicherheitslage in Afghanistan ist so unberechenbar, dass auch der UNHCR eine Unterscheidung von sicheren und unsicheren Gebieten ablehnt. Wegen des bewaffneten Konflikts hat sich die Zahl der Binnenvertriebenen in den vergangenen 3 Jahren fast verdoppelt und liegt bei 1,4 Millionen. Seit Anfang des Jahres mussten erneut mehr als 90.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Malediven. Tahib Shahim ist wieder frei. Tahib Shahim ist ein in den sozialen Netzwerken bekannter maledivischer Aktivist und Unterstützer der Opposition, Maledivische Demokratische Partei. Am 17. April wurde er freigelassen, nachdem der oberste Gerichtshof die gegen ihn verhängte Untersuchungshaft aufhob. Er war am 16. März festgenommen worden, nur wenige Stunden nachdem er auf Twitter Kritik an einem großen Entwicklungsprojekt auf den Malediven geäußert hatte, in das Saudi-Arabien involviert ist. Die Polizei begründete seine Festnahme damit, dass er durch Twitter-Nachrichten Panik und falsche Informationen über die jüngst ausgebrochene Schweinegrippe H1N1 auf den Malediven verbreitet habe. Vielen Dank an alle, die im Rahmen der Amnesty Urgent Actions Appelle geschrieben haben. Türkei. Jana Kilic, Vorsitzende von Amnesty International Türkei, wurde am 6. Juni gemeinsam mit 22 weiteren Anwälten in Izmir verhaftet. Sie werden verdächtigt, Verbindungen zur Fethullah Gülen-Bewegung zu haben. Es gibt aber derzeit keine glaubwürdigen und zulässigen Beweise, dass sie in international anerkannte Verbrechen involviert sind. Deshalb fordert Amnesty die türkischen Behörden auf, sowohl ihn als auch die 22 anderen Anwälte sofort freizulassen und alle Anklagepunkte fallen zu lassen. Salil Shetty, der Generalsekretär von Amnesty International, sagt dazu: Die Tatsache, dass nun auch der Vorsitzende von Amnesty International Türkei in die Säuberungen nach dem Putschversuch hineingezogen wurde, zeigt, wie ernst derzeit die Lage ist. Das war unsere Rubrik Aktuelles. Jetzt kommt unsere nächste Rubrik.
Veranstaltungen.
Der Umbrella-March 2017 findet bald statt, und zwar wird der organisiert durch die Plattform Solidarität. Und genau gesagt ist es am 20. Juni, am Weltflüchtlingstag. Er findet europaweit statt, damit der benötigte Schutz für Flüchtlinge weltweit sichtbar gemacht wird. Die Regenschirme, die die Teilnehmer dieses Marsches tragen, symbolisieren den Schutz für geflüchtete und vertriebene Menschen. Genauso in Linz, heuer organisiert das eben die Plattform Solidarität. Der Marsch verläuft am 20. Juni 2017 um 17 Uhr vom Martin-Luther-Platz, also bei der Evangelischen Kirche, über die Linzer Landstraße zum AEC Mendeck, wo eine Bühne für Reden und Konzerte ab 18 Uhr aufgebaut sein wird. Ich empfehle das sehr, es ist immer sehr gemütlich dann gerade am Mendeck. Wir, die Amnesty-Gruppe 8, haben am 24. Juni ab 10 Uhr am Schillerplatz einen Infostand, und zwar Aktionen zu Menschenrechtsverteidiger und Menschenrechtsverteidigerinnen. Amnesty hat dazu eine Kampagne gestartet, mehr dazu in der Juli-Ausgabe unserer Radiosendung. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, weil wir eine neue Rubrik haben. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich finde sie sehr interessant und spannend. Fangen wir an.
Künstlerinnen für Menschenrechte. In dieser neuen Rubrik unserer monatlichen Radiosendung Amnesty informiert, stellen wir euch Künstlerinnen und Künstler vor, die sich persönlich für Menschenrechte engagieren. Der erste Beitrag ist einer Musikerin gewidmet, die 2017 die höchste Auszeichnung erhielt, die Amnesty zu vergeben hat, den Ambassador of Conscience Award. Die EmpfängerInnen dieses Preises sind Menschen, die ihre Talente auch dazu nutzen, um andere zu inspirieren, sich für die Menschenrechte einzusetzen. Das Ziel dieser Auszeichnung ist, Diskussionen zu fördern und das Bewusstsein für Menschenrechtsfragen zu wecken. Der Preis wurde ihr, also einer Künstlerin, gemeinsam mit 6 anderen Menschenrechtsaktivistinnen der indigenen Bevölkerung Kanadas im Mai dieses Jahres in Montreal überreicht. Und die Botschafterin des Gewissens 2017 ist Alicia Keys. Alicia Keys ist Soul- und R&B-Sängerin, Produzentin, Songwriterin und Schauspielerin. Sie verkaufte mehr als 30 Millionen Alben weltweit und gewann unter anderem 15 Grammys. Sie ist im New Yorker Stadtteil Manhattan geboren und aufgewachsen. Alicia Keys hat zunehmend ihren Aktivismus mit ihrer Kunst verwoben. 2014 gründete sie die We Are Here-Bewegung, um junge Menschen für einen Wandel zu mobilisieren, zum Beispiel in der Strafjustizreform oder gegen den Gebrauch von Kleinwaffen. Sie hat eine Non-Profit-Organisation mitbegründet, die sich um die Betreuung von Familien und Kindern mit HIV in Afrika und Indien kümmert. Der Kampf für einen für uns ist der Kampf für uns alle. Wir kämpfen, indem wir Ungerechtigkeiten ansprechen, laut werden, Briefe abschicken, Petitionen unterzeichnen, demonstrieren, spenden, ein Lied oder ein Gedicht schreiben. So Alicia Keys in ihrer Dankesrede. Und hier ist sie mit einer Nummer, die sie für den Kurzfilm Let Me In geschrieben hat, der das Thema Flucht behandelt und beim letzten Weltflüchtlingstag veröffentlicht wurde. Alicia Keys, The Activist at Heart, mit Hallelujah.
There's a hole in my heart I've been hiding. I've been strong for so long that I'm blind. Is there a place I can go where the lonely river flows, where fear ends and faith begins? Hallelujah, hallelujah, let me in. I've been praying, but I'm paying for my sins. Won't you give me a sign? Every step makes me think that I'm closer, but somehow I just never arrive. When all hope disappears, please protect me from my give me
Ja, das war Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Der Vollständigkeit halber, weil die Sendung wiederholt wird. Heute ist der 12. Juni 2017. Die Sendung wird, wenn es gut geht, wiederholt am 19. Juni 2017 um 14 Uhr im Freien Radio Freistadt und am 20. Juni um 16 Uhr im Radio Dreieckland. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder am 10. Juli 2017 um 19 Uhr hier auf Radio Froh. Wir beschäftigen uns dann eingehend mit der neuen Amnesty-Kampagne für Menschenrechtsverteidiger, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Ich danke, dass Sie so geduldig zugehört haben, und wir beenden jetzt noch mit einem letzten traditionellen Lied aus der indigenen Bevölkerung von Guatemala, von den Maya diesmal. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich finde es. Me.